Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen zu Der kleine Salon, unserem winzig kleinen Kulturpodcast in unserer kleinen Kulturpodcast-Schachtel. Mir gegenüber sitzt der wunderbare, frische, aufgeweckte Ole Specht. Und wir reden heute über das Thema Kritik. Und Ole, wenn du mich jetzt einmal kritisierst wegen dieses Openers, dann fange ich an zu weinen.
Nee, das mache ich nicht. Ich wollte nur noch mal so ein bisschen das verbildlichen, weil viele sich das ja nicht vorstellen können. Wir sitzen hier wirklich in einem ganz kleinen Raum. Wir können uns kaum ausstrecken.
In der Schachtel, ne?
Wir sitzen in einer kleinen Schachtel. Wir sitzen auch sehr eng beieinander, was ich auch immer ein bisschen schön finde. Es war auch Konzept dieses Podcasts, dass wir uns halt nahe sind und immer näher kommen. Und da wir jetzt schon in einer fortgeschrittenen Folge hier sind, wir rücken immer so ein bisschen näher ran und irgendwann werden wir vielleicht knutschen, weil wir so eng aneinander
Ole
sitzen.
Ole hat jetzt schon seine Beine so hinter meinem Ohr.
Genau.
Quasi.
Weil ich so tantramäßig, da bin ich echt richtig weit vorne.
Er ist ein Schlangenmensch.
Ich bin richtig Schlangenmensch.
Er ist ein Schlangenmensch.
Ich erzähle es jetzt einfach. Ich habe irgendwann tatsächlich, ich erzähle es doch
nicht. Doch, ja, hallo. Gacker.
Okay, pass auf.
Nicht
ich habe irgendwann mal in meinem privaten Umfeld, und ich will jetzt nicht genau sagen wo, aber so ein Tantra-Buch gefunden und es hat mich damals ziemlich verstört.
Ich kenne Leute, die machen solche Workshops regelmäßig.
Ja.
Alter.
Ja. Und
ich finde es
ja?
auch eine Mischung aus verstörend und jetzt kommt dieser Zigaretten-Smiley-Rauchzeichen.
Okay, ja. Okay. Und damit wirklich herzlich willkommen in eurem Erotik-Kultur-Podcast hier mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Zum Thema
Kritik.
Kritik.
Ein nicht so schönes Thema.
Ach, ich glaube, es ist wahnsinnig lustig, ehrlich gesagt.
Ja?
Ich habe so viele lustige Sachen zum Thema Kritik erlebt schon in meinem Leben. Vielleicht ist es auch genau das, weil ich das jetzt sage, wird's ganz traurig oder langweilig. Weiß ich nicht, aber ich freue mich jetzt drauf.
Ich finde es auch gut, dass wir mal drüber sprechen, weil es so ein riesiges Thema in meinem Beruf ist.
Ja, ich fühle so eine leichte Verspannung sofort.
Sofort,
bei dir, Ole.
Weil ich bin sehr schlecht darin, Leute zu kritisieren. Ich kann aber, glaube ich, einigermaßen okay mit Kritik umgehen.
Das ist ja schon mal der Hammer. Ich glaube, bei mir ist genau andersrum.
Okay. Ja. Nee, ich weiß gar nicht warum. Doch, ich weiß warum. Weil ich seit jetzt 15 Jahren eine Band habe und wir uns ständig gegenseitig kritisieren.
Nichts
und
mehr
man
zustande kommt.
Irgendwann
nichts.
Dann doch eine gute Streitkultur miteinander hat und vor allem eine gute Kritikkultur und dann irgendwann doch lernt, nicht alles persönlich zu nehmen. Und wenn man mal über den Punkt gekommen ist, nicht alles persönlich zu nehmen, dann ist es auch halb so schlimm. So. Und manchmal bricht mir natürlich trotzdem noch das Herz bei irgendeiner Kritik. Aber oft kriege ich das ganz gut hin.
Welche Art von Kritik kannst du denn gut einstecken? Oder am besten, wenn du sagst, du kannst gut einstecken.
Also ja. Also.
Womit kann man dir am leichtesten kommen?
So. Mit so persönlicher Kritik kann man mir richtig gut kommen. Weil ich einigermaßen sicher mittlerweile so mit mir bin. So, ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen und wenn mich dann jemand kritisiert, weil er sagt so, ey, komm, wieso meldest du dich jetzt erst seit 2 Wochen auf diese E-Mail, die ich dir vor 2 Wochen geschickt habe, dann kann ich damit wahnsinnig gut umgehen, denn ich weiß, dass ich damit ein Problem habe. So.
Stimmt, das kann ich tatsächlich auch gut, wenn ich bin immer so unkonzentriert und bin so im Gespräch ganz oft weg und nochmal woanders und so. Mhm. Und wenn zum Beispiel meine Freundin Karin sagt, ey Monelli, es war jetzt richtig scheiße gerade, kannst du mir mal zuhören?
Genau.
Dann bin ich inzwischen echt in der Lage zu sagen, jo, das war echt blöd, Entschuldigung.
Weißt du was? Tut mir leid,
sorry.
Du hast wirklich recht.
Ja, du hast
das
recht.
Ist echt nicht
doof
cool
von mir.
Genau.
Genau. Und das ist ganz schön. Als ich das erste Mal gemerkt habe, das kann ich inzwischen. Mhm. Und da breche ich nicht mehr in Tränen aus.
Ja.
Wenn jemand sagt, es war aber doof von dir, sondern kann ich mich hinstellen und sagen, ja, war richtig doof von mir und es tut mir echt leid, ich wollte dir nicht wehtun.
Ja.
Dann finde ich mich auch immer wahnsinnig erwachsen.
Genau, das kann ich auch ziemlich gut, würde ich mal behaupten.
Aber Kritik an der Arbeit.
Genau, Kritik an der Arbeit ist natürlich eine andere Sache, die musste ich, die persönliche Kritik musste ich auch lernen, aber Kritik an der Arbeit ist dann doch immer abhängig davon, in welchem emotionalen Zustand ich etwas produziert habe. Mhm. Es gibt Dinge, die kann ich einigermaßen, das klingt jetzt so unromantisch, aber so abarbeiten. Mhm. Also da habe ich vielleicht eine gute Idee im Kopf und versuche die Idee stringent umzusetzen. Ich glaube, ich brauche jetzt gar kein Beispiel, ne?
Nee, schon klar.
Also, ne, ich habe eine Idee und finde vielleicht einen Satz oder eine Geschichte toll und versuche die Geschichte dann spannend
umzusetzen. Gut komponieren.
Genau, gut, genau.
Gut gestalten, alles irgendwie gut
passt,
ausführen,
dass man eine gute Dynamik hat, eine gute, genau. Und wenn das dann jemand kritisiert, dann ist das ja so Kritik an der, am Handwerk, so mehr oder weniger. Und damit kann ich einigermaßen gut umgehen, weil ich auch nicht jetzt das Gefühl habe, dass ich handwerklich hundertprozentig am Start bin. Also ich kann schon mein Handwerk, aber ich lasse mich, ich lasse mir da auch gerne mal noch Verbesserungsvorschläge reingeben oder ich lasse mich da gerne nochmal, nee, belehren ist das falsche Wort, aber damit kann ich irgendwie gut umgehen. Und ich habe vor allem auch mittlerweile...
In den Austausch gehen.
Genau, und ich habe auch gelernt, Sachen anzunehmen und nicht anzunehmen. Also ich habe gelernt, wenn da Kritik kommt an solcher Arbeit, die mir gefällt, dann kann ich das annehmen und umsetzen. Ich habe aber auch gelernt, wenn dann Kritik kommt, die mir nicht gefällt, einfach zu sagen, okay, verstehe ich deine Kritik, aber ich mach's nicht.
Kann ich nichts mit anfangen.
Kann ich nichts mit anfangen, aber trotzdem vielen Dank. Aber wenn jetzt Kritik kommt an so einer sehr emotionalen Geschichte, an irgendeinem Gefühl, wo ich lange dran gefeilt habe, das irgendwie vielschichtig aufzudröseln und wo ich denke, ja, da habe ich wirklich den Moment getroffen. Genauso habe ich mich gefühlt in dem Moment. Genauso war es in meinem Kopf. Und wenn dann jemand das kritisiert, das ist das Schwierigste für mich. Kennst du das? Hast du auch diese Unterscheidung?
Nee, es ist anders. Tatsächlich hat es bei mir immer ganz viel mit den AbsenderInnen der jeweiligen Kritik zu tun. Also, zum Beispiel, es gibt so zwei lustige Kritikmomente in meinem Leben. Der eine, da war ich auf der Henry-Nann-Schule.
Ist bekannt.
Und sollte zur Journalistin ausgebildet werden. Also man hat es versucht, zu einer ordentlichen Journalistin zu machen. Und dann gab es diese eine Woche, wo der große, alte, pardon, rechtskonservative, ehemalige Schulleiter Wolf Schneider da war. Der uns das mal so richtig beibringen sollte. Der sollte das mal so richtig in unsere Gehirne reinprügeln.
Wie das mal so funktioniert
wie
mit
so
dem Schreiben.
Wie man ein Feature schreibt.
Oh, okay.
Ich habe bis heute nicht begriffen, was ein Feature genau ist im Gegensatz zu dem und dem und dem. Also es war mir auch so, ein einseitiges Feature sollten wir schreiben. Und es sollte unemotional sein, nicht lustig, also keine Glosse, keine Kolumne, aber auch keine Nachricht, kein Report, irgendwas dazwischen. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte und habe versucht, eine ganz harte Nachricht zu schreiben, einfach zu einem Thema.
Okay.
Sehr klar für meine Verhältnisse, faktenbasiert, cool. Und das kam zurück. Und er hat immer mit so, ich glaube, grüner Stift war okayer Kommentar, blauer Stift war schon so und roter Stift war dann richtig Kritik, das hat er so angemarkert. Und mein Ding war einfach einmal von links unten nach rechts oben durchgestrichen und unten drunter stand Scheißfabuliererei.
Oh Gott.
Und weißt du was? Ich habe in dem Moment gewusst.
Ich muss hier weg.
Nee, ich habe gewusst, ich kann den Typen nicht ab. Mhm. Politisch echt am anderen Ende der Fahnenstange. Und es ist eigentlich auch eine Frechheit. Aber er hat total recht damit.
Okay, aber das ist richtig
stark. Er hat total recht damit, weil ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht und das muss ich jetzt begreifen und ich bin froh, dass es mir jemand gesagt
hat. Das ist aber ein super Move von dir, dass du das dann trotzdem trennen konntest.
Total. Ich wusste, ich wollte ihm ja auch nicht gefallen oder so. Ja. Also das meine ich auch mit Absender, ne? Mhm. Es war so eine rein handwerkliche Geschichte.
Ja.
Und das war irgendwie ein guter Moment. Ganz anders, immer ganz schlimm, wobei ich da inzwischen auch drüber hinaus wachse, meine Mutter. Ist natürlich super wichtig, was meine Mutter von meiner Arbeit hält. Ne?
Ja, das ist ein ganzes Thema noch, was ich mir auch notiert habe, Familie.
Ich kann da ganz kurz mit einsteigen und dann können wir das später bei dir groß besprechen, weil das sagt bei mir eigentlich alles. Meine Mutter liest sehr viel, ist eine kluge Frau, liest gut, sehr leseerfahren. Und,
darf ich ganz kurz nachfragen, was du meinst mit liest gut?
Dezidiert. Also sie kann so weglesen, wenn sie Bock hat, einfach wie Radio hören, aber sie kann auch sehr gut und genau lesen und auch wieder, also ne, ein Buch auseinandernehmen und
okay.
So. Also eine erfahrene Leserin, mhm, weil sie schon immer viel gelesen hat. Und zu jeder Tages- und Nachtzeit. So, also wenn sie nachts nicht schlafen kann, liest sie. So. Abends liest sie, nachmittags liest sie. So. Und dann, wenn die meinen neuesten Roman gelesen hat, und ich weiß ja, es ist meine Mutter, sie ist wohlwollend. Mhm. Ja? Aber ich glaube, sie kann mit dem Shit nichts anfangen. Mhm. Und das ist dann immer folgendes: Telefon, ring, ring, mhm, ring, ring. Hallo Mama. Ja, hallo. Mone. Also, ich habe jetzt dein neues, ich habe das jetzt gelesen und ich wollte nur sagen, also fand ich nicht schlecht, aber kennst du diesen historischen Roman von dieser jungen Autorin, der ist so 700 Seiten lang, die hat so wahnsinnig viel recherchiert, das spielt auch in Hamburg. Und du kannst, oh, ja, du siehst, wie mein Herz in dem, ja, Moment natürlich, wirklich immer, immer, immer bricht, das ist so krass. Und sie meint es noch so lieb, also sie will dann auch gleich so ein inhaltliches Gespräch anfangen und so. Und bei einem Buch hat sie einmal gesagt, also am Anfang fand ich es erst so ganz nett. Und dann habe ich es ein zweites Mal gelesen, dann habe ich es ganz langsam gelesen. Und dann fand ich es wirklich toll. Ja. Es war aber das einzige von 10 Romanen. Und ich, weißt aber, du so...
Und was war das für ein Gefühl für dich?
Das war toll. Das war, seitdem dachte ich, ey, du kannst mir jetzt immer mit allen historischen Romanen kommen, ist mir scheißegal. Du fandest einmal eins gut.
Ja.
Jetzt kann ich mit dem ganzen Rest, kann ich total leben. Aber das ist wirklich, und weißt du, sie meint es nicht mal böse. Sie meint's nee, nicht,
natürlich
aber
nicht.
Sie will natürlich ehrlich sein. So, sie will jetzt auch nicht nur, weil sie meine Mutter ist, mich gewinnen lassen, was ich auch richtig finde. So, das habe ich auch erzogen. Man muss ja immer kompetitiv sein. Und das sind aber, das meine ich so mit diesen Absendern. Oder wenn ich, also mein Lektor, den ich wahnsinnig schätze, ohne den könnte ich keinen einzigen Roman schreiben, mein Agent und auch meine Freundin Karenina, das sind so meine drei wichtigsten KritikerInnen, mhm, und LeserInnen. Und wenn die, die können mir alles sagen, weil ich weiß, sie haben recht. Und es ist jetzt für mich nur eine große Hilfe und ich bin dankbar, dass sie mir das hinlegen und dann werde ich damit was machen. Weil die, da geht es nicht um geschmäcklerisch sein oder dass sie mir irgendwas kaputt machen wollen. Die wollen, dass ich das Beste mache, was ich kann. Und wenn die sagen, hier und hier und hier, schwierig, dann sage ich, ich danke euch.
Ja, das ist toll.
Habt ihr aber noch einen Tipp, wie ich es jetzt besser machen kann? Also ich, die helfen dann, mhm, auch. Ne? Es ist wirklich konstruktive Kritik als Hilfe zum Besserwerden. Oder wenn ich mit einer Gruppe von KollegInnen irgendwo in einem Haus bin in Mecklenburg und wir arbeiten eine Woche zusammen und stellen uns Sachen vor gegenseitig und die kritisieren mich dann habe ich da überhaupt keinen Stress mit. Also dann finde ich das, deshalb mache ich das ja, deshalb treffe ich mich mit diesen Leuten, weil ich genau das hören will und das finde ich super. Womit, also gute Kritik braucht für mich die akzeptierte Kompetenz der AbsenderInnen.
Oh, das ist ja interessant. Das ist nämlich bei mir ganz anders.
Also
aber
wenn ich weiß, das sind gute Leute und die wissen, was sie tun, dann kann ich jede Kritik als Hilfe und wunderbares Geschenk annehmen, wenn wiederum eine Kritik kommt an mir, von der ich weiß, da steht nur eine Agenda hinter. Also entweder eine eigene persönliche Agenda, eine politische Agenda oder gar so ein Mann-Frau-Ding, dann kann ich überhaupt nicht damit umgehen. Und das bedeutet aber nicht, dass ich dann anfange zu weinen, sondern dann gehe ich voll in die Konfrontation. Dann nehme ich die Kritik auseinander, für mich selbst und vor anderen.
Aber wie machst du denn das? Weil ich finde, ganz oft sind es ja, oder vielleicht unterscheiden sich da auch so unsere Arbeitsfelder, aber ich habe das Gefühl, dass dass bei der Musik, dass ich ganz viel nicht argumentieren kann, sondern dass ganz viel ein Gefühl ist.
Das ist in der Literatur natürlich anders. Du kannst das, es ist sehr offensichtlich. Beziehungsweise, wenn du es schon einmal gesehen hast. Mhm. Also ich kann mal auf dieses Mann-Frau-Ding jetzt
ja,
gehen.
Bitte.
Ja? Und das habe ich einfach, das habe ich gekontert, indem ich es öffentlich gemacht habe, natürlich. Also da habe ich, es war 2019, glaube ich, da habe ich den Deutschen Krimipreis bekommen für Mexiko-Ring. Und der Deutsche Krimipreis sind immer 3 Plätze, 1., 2., 3. Platz. Und eigentlich wird dieses mit dem 1., 2., 3. Platz wird gar nicht so
kommuniziert.
Ja, das sind einfach drei, der wird dreimal vergeben. So, man weiß, dass es diese Ränge gibt, aber es wird nicht kommuniziert. Ich habe den vorher für Blaue Nacht auch bekommen, 2016 oder 2017. Und da wurde, fand ich sehr auffallend, dass kommuniziert wurde, Simone Buchholz holt Silber, zweiter Platz.
Okay.
Und die Typen wurden immer nur mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet.
Ah, alles
so
klar.
So und so
ja,
wird mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet, ist aber auf dem dritten Platz. Wird aber nicht erwähnt. Simone Buchholz holt Silber. Zweiter Platz beim Deutschen, dachte ich schon so, so ein leicht vergiftetes Kompliment. Da habe ich aber noch gedacht, ist doch scheißegal. Jetzt koffer dich nicht auf. Ist egal. Es sind so Feinheiten, kennst du seit 40 Jahren, ist so als Frau, musst du mitleben, reg dich nicht auf. So, damit kam ich den nochmal und zwar auf dem ersten Platz. Und mich hatte am Abend vorher noch jemand aus der Jury angeschrieben, um mir zu gratulieren. Und da sagt, es wird morgen bekannt gegeben. Und ich wollte nur sagen, der Abstand zwischen Platz 1 und den beiden anderen war so groß. Und ich freue mich so, dass du das gewonnen hast. Und am nächsten Tag geht ein Typ aus der Jury mit der Pressemitteilung raus und schreibt auf Platz 3, Autor so und so, mit einem radikal-politischen Wurf. Auf Platz 2, Autor so und so, also beides Männer, die ich auch sehr mag, tolle Kollegen, mit einem existenzialistischen Stück Literatur. Und auf Platz 1, Simone Buchholz, mit lichter Unterhaltung.
Okay, dann wissen wir also, wer also nicht für dich gestimmt hat.
Das Ding ist aber, es ist so offensichtlich, ja, dass das ein weil die Zuschreibung.
Aber das finde ich klingt ja eher persönlich als
nein,
das
es sind,
ist so.
Nein, es sind tatsächlich klassische Zuschreibungen im Krimi-Genre. Es sind eigentlich die Zuschreibungen, die für Frauen gelten. Also Frauen, Unterhaltung, cozy, zart, okay. Licht, böse gesprochen, Menstruationsprosa. Ja, Männer, radikal-politischer Wurf.
Okay.
Also Kinn in den Sonnenuntergang gestreckt, ne? Existenzialistisches Stück Literatur. Beziehungsweise Knausgard schreibt fucking 8000 Seiten über seinen Penis und es ist Weltliteratur. Und immer wenn Frauen über Themen schreiben, die vielleicht mit Fürsorge oder Kindern oder überhaupt nur dem Erleben von Frauen einer Welt zu tun haben, ist es Menstruationsprosa. Und es ist so offensichtlich, diese Agenda. Und es ist gar kein, ich glaube, es ist oft gar keine bewusste Agenda bei Kritikern, sondern es ist einfach eine gelernte Struktur, wie wir über Literatur von Männern und Büchern von Frauen reden. Und da habe ich inzwischen, ich habe das lange runtergeschluckt und gedacht, ach komm, ja, du spielst hier in dem Spiel mit, da musst du das zu deren Regeln spielen. Und inzwischen denke ich, nein, ich kick euch vom verdammten Spielfeld, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und da bin ich einfach sehr laut geworden auf Twitter damals und dann rief mich die Zeit an und sagte, Frau Buchholz, wollen Sie reden? Haben Sie das Gefühl, wir müssen was besprechen? Und dann habe ich so ein Interview gegeben, in dem dann der eine Satz stand, der dann auch die Headline war, es muss so schön sein, muss so fantastisch sein, einen Penis zu haben in dieser Welt. Und damit war das Ding aber mal auf dem Tisch. So, und das lief parallel zu Aktionen von anderen Autorinnen, wie in den Vorschauen mal zählen, wie oft kommen wir eigentlich vor, wie oft, wie viele Rezensionen schreiben eigentlich Männer über Frauen oder schreiben Männer immer nur über Männer und solche Dinge. Und das ist inzwischen für mich so klar identifizierbar und so offensichtlich, dass ich es fast peinlich finde, wenn jemand es nicht merkt, indem man das gerade tut. Also es ist sowas wie den Schuss nicht gehört, Debatte nicht mitgekriegt. Und da werde ich inzwischen einfach, das verletzt mich nicht, aber da werde ich sofort sehr konfrontativ, auch wenn ich das bei anderen Kolleginnen mitbekomme. Weißt du, wenn ich mitbekomme, wie Kolleginnen abgewatscht werden vom Feuilleton, weil jemand was nicht verstanden hat oder die Referenzen, die diese Frau mit ihrer Literatur bedient, gar nicht kennt, weil er halt seine Virginia Woolf nicht gelesen hat.
Hat denn der Typ, der damals die Pressemitteilung rausgegeben hat, hat er sich bei dir nochmal gemeldet?
Nee, aber ich weiß, dass er mich jetzt natürlich hasst und auch so ein bisschen, der geht an Entdeckung, wenn ich irgendwo auftauche.
Okay.
So, das tat mir auch leid, weil er ist eigentlich ein guter Typ. Das war auch bestimmt, das war keine böse Absicht. Aber es ist dieses, es ist so ermüdend, wenn du immer wieder von diesen Strukturen eingeholt wirst. Mhm. Und es ist natürlich in der Literatur viel, aber obwohl, ich weiß nicht, wie es in der Musik könnte, das durchaus auch sein, dass Frauen, Einzelkünstlerinnen ganz andere, sich ganz anderer Kritik ausgesetzt
ja, auf
fühlen.
Jeden Fall.
Also
auf
es
jeden
gibt Fall. Dieses, es gibt diesen schönen Hashtag dichter dran. Da haben einfach zwei Literaturwissenschaftlerinnen, glaube ich, aus der Schweiz, haben über Männer so geschrieben, wie immer über Frauen geschrieben wird. Mhm. Ob jetzt über Musikerinnen oder Schauspielerinnen oder Autorin, er sitzt da mit seinen rehbraunen Augen und zwinkert ein bisschen ins Sonnenlicht, in seinem dunkelblauen Pullover die Beine zart übereinander geschlagen. Und man sofort merkt man, wie absurd es ist.
Ja, ja.
Wie absurd es ist, weil Männer in Kritik diese Zuschreibungen gar nicht kriegen,
ja, ja,
des Äußeren, so der Äußerlichkeiten. Und das ist tatsächlich, das ist sowas, das ist für mich in der Auseinandersetzung mit Kritik inzwischen total wichtig. Ich muss echt unterscheiden zwischen dem, was gegen meine Arbeit geht, gegen mein Können. Und da bin ich, wenn das gerechtfertigt ist, sage ich, jo, tut vielleicht weh.
Okay.
Und was gegen mein Geschlecht
das
geht und was offensichtlich ist. Und da wehre ich mich. Da wäre ich echt bereit für eine Schlägerei in irgendeinem Garten während der Buchmesse. Habe ich überhaupt kein Problem mit.
Sehr gut.
Feminismus
solltest
oder Schlägerei.
Du auch, solltest echt. Du auch führen. Ja. Ja. Ich weiß es bei uns oft, also sowas gibt es natürlich auch. Ganz klar, dass einfach anders berichtet wird über Musikerinnen als über Musiker.
Genau, aber das
auf
ist ja
jeden
eher
Fall.
Bei Einzel-, bei Solokünstlern,
genau.
Ne, wahrscheinlich.
Mir fällt es immer noch oft auf, wenn wir irgendwie unterwegs sind, wenn wir auf den Bühnen spielen, wenn wir durch die Clubs touren, dann fällt mir das immer ganz doll auf, dass wir hatten ja jetzt lange zwei Mädels in der Band und die Gitarre und Bass gespielt haben und dass ganz oft so die Techniker in den Clubs, die sind dann zu mir gekommen, wenn die irgendwelche technischen Fragen hatten zu den Instrumenten. Und ich habe halt keine Ahnung davon. Und unsere Mädels haben halt total viel Ahnung davon. So.
Ja.
Sowas ist uns ständig passiert. Und aber auch sonst ganz viele. Da können wir auch mal eine ganze Sendung drüber machen.
Gerne.
Da habe ich auf jeden Fall auch viele,
finde ich interessant,
viele Geschichten,
wie das,
weil
ja, wie das unter euch
wir da
auch ist, ne?
Oder ich bin auch sehr sensibilisiert für, weil ich halt seit 15 Jahren mit zwei Mädels in der Musikbranche unterwegs bin und man schon echt viel mitbekommen hat, was auch ganz schön absurd
was die so ausgesetzt sind.
Ja,
ne?
Genau. Mhm. Und vor allem, wie unterschiedlich das ist und wie unterschiedlich die wahrgenommen werden und was für Zuschreibungen die bekommen. Und das ist schon total irre. Und wie das aber auch männlichen Kollegen nicht auffällt, weil die selber dann in so ihrer Bubble sind und das auch gar nicht so richtig mitkriegen oft, wenn man halt nicht richtig dabei ist oder auch nicht richtig hinguckt.
Ja klar, es ist aber auch, es ist dann in dem Moment gar kein Verbrechen. Es ist halt so, du kriegst das nicht mit, weil du immer diesen leichten Rückenwind verspürst,
ja,
als
genau.
Mit dem Glück, als weißer Mann in Westeuropa geboren
ja,
worden
ja.
zu sein, hast du ja immer so einen ganz latenten Rückenwind. So einen ganz leichten Rückenwind. Und als weiße Frau in Westeuropa hast du schon so einen zarten Gegenwind. Und als schwarze Frau in Europa oder gar in Afrika hast du halt richtig Sturm von vorne.
Ja.
Und klar kriegst du den Gegenwind der anderen nicht unbedingt mit. Aber also ich habe einfach das Gefühl, dadurch, dass ich den schon so lange hatte, habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr, solche Kritik eben einfach einzustecken. Wenn ich merke, es ist da ganz klar so eine Agenda hinter. Oder einfach ein Nicht-Wahrnehmen der eigenen Privilegien.
Ja,
und,
verstehe ich.
Und dadurch können wir uns aber auch untereinander so helfen, natürlich, ne? Also auch, es gibt auch viele männliche Kollegen inzwischen, die dann sagen, ey Jungs, Obacht, was macht ihr denn hier für eine Scheiße? Warum ist der Flirt mit dem Biedermeier des männlichen Autors große Literatur und unbedingt gebraucht und der Flirt mit Victorian Ghost Stories der weiblichen Autorin irgendwie bieder und kitschig und niedlich?
Ja, ja.
Sorry?
Ja, ja. Verstehe ich. Das ist ja eine sehr, ist eine sehr, sehr genaue Kerbe, in die du da mit der Kritik gerade hauen kannst. Oder ein sehr genaues Feld der Kritik,
ja, es sind
was,
halt
was ich gar nicht so drauf hatte.
Ja, es ist in den letzten Jahren einfach so aufgeploppt, ne? Durch so verschiedene, also eine Studie der Uni Rostock hat dieses Frauenzählen in der Literatur gemacht.
Ja, ja.
So, wie viel, und wir wissen alle, dass Frauen den Buchmarkt tragen. Also es sind die Buchhändlerinnen, viele Autorinnen, Lektorinnen, Pressefrauen, Veranstaltungsfrauen, die Männer waren immer erst so ab der mittleren Management-Ebene eingezogen oft. Nicht bei allen Verlagen, aber oft.
Ja.
Und dass dann Frauen da so unterrepräsentiert sind und auch so unter ferner Liefen in der Kritik oft laufen, hat halt auch viel damit zu tun, dass Gott, ich hab's auch gleich, Entschuldigung, aber
nee,
was man
gut.
in der Schule so
Lass
liest,
das mal hier richtig
ja,
raus.
Was man
ja,
in der Schule
gut.
so liest, sind ja auch vor allem männliche Autoren. Also Männer erklären Kindern die Welt. Ja, es sind immer noch der Kanon, der Schulkanon, das ist immer noch ein wahnsinniges Übergewicht an Männern. Das heißt, es ist so gelernt.
Mhm.
Und ganz viele, die Bücher von Frauen nicht verstehen und deshalb Kritik, falsche Kritik dran üben, haben einfach ein großes Wissensloch, weil sie die ganzen wichtigen Frauen, auf die Frauen sich vielleicht auch beziehen literarisch, nicht kennen und nicht gelesen haben, weil sie unsichtbar sind und immer gewesen sind. Also eine Schwester, man muss nur überlegen, wer hätte Shakespeare eine Schwester gehabt und die hätte schreiben wollen, er hätte das gleiche Talent gehabt. Die wäre aber ganz schnell verheiratet worden, weil Schreiben gehört sich nicht. Also sie durften es ja nicht.
Naja.
So. Und das setzt sich natürlich über die Jahrhunderte fort. Und wer will sich von hysterischen Tanten in die Welt erklären lassen?
Ja, das ist eine gute und wichtige Agenda. Ja. Das mag ich, wie du da drin bist. Ja, völlig zu Recht, das. Aber ja, weil du ja auch jahrelang damit konfrontiert wurdest.
Ja, ich möchte nicht, dass die jungen Kolleginnen dem immer weiter ausgesetzt sind. Ich möchte das nicht. Ich will, dass das für die einfach mal aufhört.
Ja, ist gut.
Mhm. Insofern Kritik, so viele verschiedene Aspekte.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt war es doch gar nicht so lustig bisher.
Nee, finde ich sehr gut. Ich wollte mit dir, und das habe ich jetzt aber schon verstanden, dass es ganz anders ist, die Kritiken, denen du ausgesetzt bist, als die, denen ich so ausgesetzt bin.
Bei euch wird es so persönlich wahrscheinlich,
genau, bei
oder?
Uns wird es immer sehr persönlich. Och, und ich möchte das einmal aufteilen in so professionelle, in Anführungszeichen, Rezensionen, die dann so im Magazin stehen oder die im Internet sind, oder Kritik aus dem privaten Umfeld. Und ich muss sagen, so das, was dann in den offiziellen Magazinen steht oder so, das ist mir sehr egal und das trifft mich auch überhaupt nicht. Weil, also erstens waren die eh immer schlecht. Und ich hatte so das Gefühl,
weil du den Absender nicht kennst.
Und weil ich den Absender nicht kenne, juckt mich das irgendwie nicht. Und ich das, also irgendwie, aber es juckt, das stimmt auch nicht, dass die immer schlecht waren. Aber das löst nichts bei mir aus. So. Also wenn die positiv sind oder negativ, ist ungefähr das gleiche Gefühl, was das bei mir auslöst. Mhm. Das interessiert mich einfach nicht so. Weil ich das Gefühl habe, naja, die Leute, die zu unseren Konzerten kommen, die finden es richtig toll.
Ja, genau,
so.
Und das ist auch total wurscht.
Das ist das, was...
Und wenn die Halle voll ist...
Wenn die Halle voll ist, ist sie voll, so, genau. Egal, ja. Ganz genau. Und deswegen trifft mich das nicht so. Aber Kritik aus dem privaten Umfeld finde ich immer sehr emotional. Und habe ich auch immer noch Probleme damit umzugehen, weil ich es eben nicht so professionell auseinandernehmen kann wie du. Also wenn ich jemandem in meinem ganz nahen Umfeld einen neuen Song zeige, der mir richtig viel bedeutet... Und die Person sagt dann, du, tut mir leid, aber fühle ich überhaupt nicht, finde ich ein bisschen langweilig, tut mir leid.
Ja, fände ich auch fänd ich schrecklich.
Das ist ganz schwierig, damit umzugehen, weil das natürlich auch keine, erstens ist keine konstruktive Kritik. Und das ist aber auch schwierig, konstruktive Kritik zu bringen, weil ich zeige das ja gerade auch Leuten in meinem privaten Umfeld, die nicht so viel mit Musik zu tun haben, weil ja auch die Fans und HörerInnen, das sind ja auch Leute, die oft nichts mit Musik zu tun haben. Und deswegen finde ich es ja gerade spannend, wenn Leute das hören, die nichts damit zu tun haben, die gar nicht sich fachlich damit auseinandersetzen wollen oder
weißt
können.
Weißt du, wie man das bei Zeitschriften nennt? Wenn man solchen Leuten den nächsten Titel zeigt?
Ja.
Das ist der Hausfrauentest.
Ja.
Ist so ein bisschen despektierlich, aber es ist genau, das ist das Ding. Zeig einfach deiner Zielgruppe, was du machst, und die sagt dir, ist es gut oder nicht.
Ganz genau, so. Und das finde ich aber immer sehr, sehr schwierig, mit so einer Kritik umzugehen, weil auf der einen Seite freue ich mich immer total, wenn es dann gut ankommt, und auf der anderen Seite...
Ja, langweilig ist ja das Allerschlimmste.
Langweilig ist total
fies. Ich finde, langweilig
ist
das Allerschlimmste,
und wenn dann aber auch das wenn dann das Vokabular dafür fehlt, was eigentlich so ist, gerade, weißt du? Wenn halt, wenn du nicht weißt, wie du das beschreiben sollst, das ist ja bei der Musik oft so.
Nee, berührt mich nicht.
Und dann fallen halt so eine Sachen.
Schrecklich.
Und das ist echt schwer, damit umzugehen. Und gleichzeitig finde ich das aber auch immer so wichtig. Also ich zeige das immer so gerne auch Freunden, Familie.
Ja, aber eigentlich würdest du ja dann wirklich wünschen, dass jemand sagt, oh, Ole,
ja, wow,
geil.
Wow, geil.
Oh Gott, ich mache mir in die Hose.
Und gleichzeitig auch nicht, weil damit kann ich auch nicht umgehen. Wenn jemand dann sagen würde, ich finde ich total geil, ist der schönste Song, den ich je gehört habe.
Doch, das geht dann auch
nicht.
Nee,
damit kann ich auch nicht umgehen.
Okay, was willst du denn hören?
Da bin ich so peinlich berührt.
Ja, was willst du denn hören?
Ich würde gerne hören, finde ich richtig gut, gute Geschichte, gut, hab mich irgendwie gekriegt. Ja, finde ich gut. Zeig mal den nächsten.
Ach, so ein hanseatisches Ding.
Ja, das finde ich
so
richtig
Hamburger.
Gut.
Das, so
das finde ich richtig gut. Damit kann ich auch gut umgehen. Und dann will ich sagen, danke, ja, cool. Nee, hat mir ja viel bedeutet. Genau, jetzt beim nächsten Song, da war so ungefähr so, nee, hör erstmal, dann reden wir danach darüber. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ui.
Es klingelt. Das kann nur unser Kultursenator Carsten Broster sein.
Gehst du ran?
Ich gehe ran, so ja. Drin, ja. Ich gehe ran.
Hallo ihr zwei. Ich brauche ja ganz oft Musik, wenn ich irgendwie klarkommen will und wenn ich die Welt besser um mich herum begreifen will. Mit welchem Song seid ihr eigentlich durch die letzten Wochen gekommen? Was hat euch wieder aufgerichtet oder was hat euch wieder aufs Gleis gesetzt?
Soll ich anfangen? Du guckst mich so an. Gerade.
Ich guck dich immer so an.
Das stimmt nicht. Aber gerade hast du mich so echt süß angeguckt. Ich kann das ganz klar beantworten, denn ich hab gerade wieder viel Platten gehört zu Hause. Und immer wenn ich so ein bisschen, wenn ich nicht weiß, dann höre ich immer nur, und ich drehe die dann auch immer sofort, wenn die abgelaufen ist, drehe ich sie wieder um und das mache ich dann den halben Tag. Ich höre dann immer nur What's the Story, Morning Glory, natürlich von Oasis. Und ich höre dann immer nur Champagne Supernova. Und bei Champagne Supernova ist dann immer alles vorbei. Und dann sitze ich da und stelle mir meine Beerdigung vor. Und das mache ich richtig oft. Ich stelle mir meine Beerdigung vor und wie dann Champagne Supernova läuft und wie dann dieses Mantra von diesem Song, wie das immer wieder Champagne Supernova und immer wieder diese Strophen und diese Gitarrenwand und so. Und dann bringt mich das immer in so einen ganz kuscheligen Zustand.
In so einen Mut einfach.
In so einen Mut. Und dann überlege ich, was die Leute denken, wenn sie da sitzen und diesem Song ausgeliefert sind. Und der ist ja auch so 6-7 Minuten lang und er kommt immer wieder das Gleiche. Und dass man bei jeder immer wenn die Strophe wiederholt wird, dass die Leute immer noch was anderes denken und sich hoffentlich fragen, ey, was meinte denn der Typ jetzt? Wieso wollte der, dass wir diesen Song jetzt nochmal hören? Und bei Champagne Supernova bin ich dann immer irgendwann, das levelt mich immer so.
Ja, es ist so einfach, ne?
Ja.
Ich musste jetzt vor nicht allzu langer Zeit die finale Fassung meines neuen Romans abgeben und da wird's dann halt auch immer echt eng und ich muss mich so rein schießen.
Saugen
irgendwie.
Lassen,
ja, ich muss da so hin und darf mich nicht ablenken und höre dann auch wirklich ganz viel Musik auf Kopfhörer beim Schreiben und habe dann zwei Songs, die auf unterschiedliche Art wirken, aber auch sehr genau. Und ich weiß, ich kenne genau die Wirkung und benutze die wie so eine Pille. Und das eine ist, und das fände ich, glaube ich, auch ganz schön, wenn es auf meiner Beerdigung gespielt würde, und zwar von Dolly Parton, 9 to 5.
Oh, schön.
Weil das ist so ein Working-Song,
ja,
ich finde
ja,
so ein Working-Class-Song. Und der bringt mich so, I'm pouring a cup of ambition.
Oh,
und,
yes.
Pouring
yes.
myself a cup of ambition, genau. Und der bringt mich so in so einen Sekretärin-Mut ein bisschen. Da habe ich so das Gefühl, okay, jetzt muss ich hier richtig was wegarbeiten.
Kann ich gut verstehen.
Und gleichzeitig spielt mein neuer Roman auf einem Schiff. Und ich finde, Country und Schiffe passt so wahnsinnig gut zusammen. Also
ja.
Ich habe auch auf dem Schiff, als ich da gefahren bin, wenn man so viel Country-Musik gehört. Ich finde, das passt einfach super. Also ich höre Dolly Parton 9 to 5, um mich in so einen Arbeitsmodus zu schalten und das funktioniert nach Original 30 Sekunden.
Ja.
Das ist wie anschalten, jetzt zack, arbeiten.
Gut.
Und wenn ich dann merke, also jetzt bin ich so aufgepusht von diesem ständigen, dann muss ich emotional werden, dann bin ich drin, aber dann brauche ich das Gefühl.
Mhm.
Um so ganz tief in jedes einzelne Wort reinzufühlen und den Beat und das da rauszuholen. Und dann höre ich in Endlosschleife von Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love.
Oh, das ist aber auch schön.
Das ist ein wahnsinnig toller Song.
Oh, das hast du jetzt aber auch gesagt, damit dieses romantische Bild und Simone Buchholz, wie die mit ihren Kopfhörern da sitzt.
Ja,
und
Leonard Cohen ist einfach
mal
eine Schreibunterlage.
Leonard Cohen.
Das war eine Schreibunterlage.
Läuft auf deinen Ohren.
Ja,
und die Wörter fließen
also
durch deine Finger.
And Dance Me to the End of Love ist auch so ein, das hat so ein, ach Gott, das hat so ein Flow und so ein Wahnsinn. Das kann ich wirklich, das kann ich 3 Stunden am Stück hören. Und dann sitze ich da aber auch so am Hospitalisieren und irgendjemand kommt rein und denkt, Alter, jetzt ist sie vollkommen durchgeknallt. Aber es funktioniert so gut und ich benutze es wirklich wie so ein, also wie, ja, Carsten wahrscheinlich auch oder du auch. Man benutzt es wie so ein Schalter. Und an Leonard Cohen und Dolly Parton darf wirklich niemand Kritik üben.
Nee, mach doch aber
wenn
auch niemand,
wenn ich in der
oder?
Nähe bin. Nee, es wird auch so niemand wagen. Aber auch vor allem in meiner Nähe dürfte das niemand. Auch nicht über Dolly Partons Perücken, darf man nicht sagen.
Darf man auch nicht?
Nein, nichts darf man sagen. Die sind fantastisch.
Okay, gut, dann mache ich das jetzt auch nicht.
Nee, bitte.
Würde ich auch nicht kritisieren. Okay, dann haben wir jetzt schon mal gelernt, wir beide können so okay mit Kritik umgehen, wenn es so persönlich wird. Nee, wenn es persönlich wird, ist okay. Aber wenn es so an die emotionale Arbeit geht, ist es schwierig. Kannst du dich noch an Momente erinnern, wo dich mal Kritik so richtig aus der Bahn geworfen hat oder die richtig, richtig einen großen Einfluss auf dich hatte?
Ja, da gibt es einen Moment und der war aber letztlich so konstruktiv, es war so wichtig für meine Arbeit. Und zwar war ich da ganz frisch bei Allegra und durfte immer so Kolumnen schreiben und so Selbstversuchstexte und fand mich großartig nach 3-4 Wochen, weil ich dachte, geil, was darf ich jetzt hier alles machen? Ich bin ja wohl der totale Superstar, dass die müsste das alles machen lassen. Und habe gedacht, dass, was ich nicht kann, das Recherchieren und Journalistin sein, so ey, schreiben, das kann ich echt. Und habe so ein Ding geschrieben und habe das abends noch meinem damaligen Chef, Harald Braun, der auch ein Freund von mir ist dann inzwischen, da habe ich das so hingelegt und habe gesagt, hier, bin fertig. Und er hat es durchgelesen und gesagt, ja, ist alles super, bis auf den ersten Absatz, musst du umschreiben. Ich so, wieso? Ja, der ist einfach scheiße, schreib nochmal neu. Und war so 8:30 oder so, ne? Und ich wollte trinken gehen. Ich so, okay, musst aber fertig werden. Da habe ich den ersten Absatz nochmal neu geschrieben. Irgendwie so ein bisschen anders. Weil ich dachte, das merkt er nicht. Ich mach's halt ein bisschen anders. Leg ihm das hin. Er sagt, 2 Minuten später ist immer noch scheiße. Du lass ihn doch neu machen. Und ich glaube, ich habe es 5-6 Mal gemacht.
Und er hat immer wieder gesagt,
nee. Und er hat es mir immer wieder auf den Tisch gelegt. Und er hat dann irgendwann gesagt, entweder schreibst du sitzt hier bis heute Nacht, das weißt du, ne? Der ist nicht gut, der ist schlecht und das und das und das ist schlecht und hier nimmst du dich zu wichtig und da geht's um dich und es geht aber nicht um dich. Es geht hier. Und er hat mich so auf den Pott gesetzt an diesem Abend und hat mich nicht ausgelassen.
Ist gut.
Und hat mich richtig in dem Moment so ein bisschen gebrochen, weil ich immer dachte, nee, komm, das kann ich doch. Und er mir halt sagte, nein, das kannst du noch nicht, das musst du noch lernen. Und dann habe ich erstmal begriffen, wie wichtig das ist, auch mal so einen Absatz so wegzuschmeißen und komplett neu zu machen und nochmal neu und nochmal, bis das Ding sitzt. Und das hat mich rasend gemacht. Und das habe ich aber nie vergessen. Also es war ein aus der Bahn werfen durch Kritik, das für mich super entscheidend war, weil ich inzwischen davon, wenn mein Lektor sagt, das Kapitel, die Szene, egal wie sehr du dran hängst, ne?
Die muss weg.
Die muss weg, die ist scheiße. Und dann sage ich, okay, kill your darlings, weg damit.
Ja, das
dann ist die halt schlecht. Dann mäkel ich nicht lang rum, weil ich weiß, je mehr ich anfange zu mäkeln, desto weniger besser wird es. Es wird nicht besser. Und dann muss da was anderes hin oder es muss einfach weg.
Ist gut.
Weil sonst komme ich aus dem Zimmer nicht raus. Weißt du?
Ja, so, ja, voll.
Das ist, habe ich so gelernt, wie so ein Hund.
Ja, ist gut, das ist ein sehr gutes
Learning. Das war echt geil.
Voll gut.
Und du?
Ich musste gerade daran denken, dass wir mal eine Session hatten bei so einem Typen in Köln und der sollte einen neuen Song mit uns machen oder sollte einen Song von uns produzieren, neu produzieren. Und wir waren dann da in Köln und alle haben so ihre Instrumente eingespielt und am Ende sollte ich singen und es war geplant, dass wir 3 Tage da in Köln verbringen und den Gesang haben wir am 2. Abend angefangen. Also es ist eigentlich immer das Letzte, was man so macht.
Man singt so drauf dann.
Du singst drauf auf das fertige Ding.
Genau.
Und dann habe ich mich in die Gesangskabine gestellt und der Typ, ich kannte den auch vorher nicht, aber es war ein ganz guter Produzent, der auch gerade irgendwie angesagt war. Und dann stand ich da, hatte meine Kopfhörer auf und alles klar, los geht's und habe angefangen zu singen. Und dann hat er mich direkt nach der ersten Strophe hat ausgemacht und hat gesagt, pass mal auf, das singst du gerade überhaupt nicht geil. Das klingt richtig schief. Das hast du nicht geübt. Und dann war ich so,
stimmte das?
Ich hatte es nicht so richtig geübt.
Geil, da fühlt man sich
aber auch so ertappt. Aber das war damals so, das war zur zweiten Platte hin. Ich habe einfach unendlich viel gesungen immer.
Ja.
Und habe mich auch oft dann nicht auf sowas krass vorbereitet. So. Sondern es einfach so aus dem Bauch gemacht. Und ich stand da so und er war so, das hast du nicht geübt. Und weißt du was, du verschwendest hier gerade meine Zeit und es nervt mich richtig. Wir brechen das jetzt hier ab und morgen früh machen wir es nochmal. Aber so habe ich da keinen Bock drauf.
Geil, so ein Einlauf quasi. Ja.
Und ich war so richtig, okay. Und es hat mich krass getroffen und war natürlich auch vor meinen ganzen Bandkollegen.
Ja, weil es geht ja, okay, so. Es geht an deine Fähigkeit,
genau.
Aber auch so an deinen Charakter. Das hast du nicht geübt. Ist so wie Zähne hast du echt nicht gut geputzt,
ganz
wenn
genau.
Dein Zahnarzt so schimpft.
Ganz
ne?
Genau. Also es ging auch krass auf mein Ego, weil ich so war, aber ich kann ja singen. Also was willst du jetzt, dass ich hier irgendwie, was soll das? Worüber reden wir hier? Also ich war auch richtig so, ich habe es auch gar nicht eingesehen. Und
warst
es
du
war,
pissig?
Ich war richtig pissig und vor allem war es mir super unangenehm, auch vor meinen Bandkollegen natürlich, ne? weil die waren auch so ein bisschen, haben versucht, mich so ein bisschen zu pieken, haben dann aber gemerkt, okay, ist, vielleicht reden wir ja doch nicht drüber. Und dann, weiß ich auch, waren wir abends essen und so eine ganz unangenehme Stimmung auch beim Essen die ganze Zeit.
Ole hat allen den Abend versaut.
Ja, halt wirklich. Und dann sind wir ins Hotel zurück und dann habe ich halt abends irgendwie so 3-4 Stunden noch diesen Song irgendwie nachts geübt und wurde aber immer unsicherer beim, weil ich dann auch gar nicht richtig wusste, was der eigentlich von mir wollte und so. Und klar, technisch, dass ich die Töne treffe, okay, aber...
Was wollte er denn sonst noch? Was waren das?
Ausdruck, Dynamik, keine Ahnung, so. Und gerade bei Ausdruck ist es halt voll schwer, so, ne? Wenn du dann beim Einsingen kommen dann oft so Sachen, ey, ich habe das Gefühl, du fühlst es gerade nicht. Ich höre, dass du es gerade nicht fühlst.
Aber das ist ja auch so geschmäcklerisch.
Zeig mir mal, dass du das
so
fühlst.
Das ist so schwierig.
Ey, voll. Und es hat mich aber wahnsinnig gemacht. Ich habe 4-5 Stunden abends dann noch halt, 3-4 Stunden.
Und hast du jemanden eingeschenkt?
Gesungen. Nee, und dann sind wir am nächsten Tag dahin. Und das war auch natürlich super krampfige Stimmung dann. Ne? Ja. Kannst du dir ja vorstellen. Bin ich in diese Gesangskabine und habe diesen Song gemacht. Und ich habe total gemerkt, dass der das immer noch nicht geil fand. Oh Gott. Und das war einfach... mega
das
unangenehm.
Ist demütigend.
Super demütigend.
Aber vielleicht war der Typ auch einfach ein Arschloch.
Keine Ahnung, aber wir, vielleicht mochte der auch meine Stimme nicht, weiß ich nicht. Aber wir saßen dann, und das hat ewig gedauert auch, diesen Song zu machen. Alle waren genervt am Ende. Das Endprodukt war auch überhaupt nicht geil. Wir haben 3 Tage da voll in den Sand gesetzt. Und es lag am Ende, glaube ich, an mir und dem Typen.
Ja,
also irgendwas war zwischen uns.
Ja.
Der hat meine Stimme nicht gefühlt oder der hat...
Er hat die Chemie nicht gestimmt.
Stimmte natürlich auch, dass ich nicht geübt hatte. Aber nur daran kann es nicht gelegen haben, nee. Weil irgendwas war nee. Da so...
Da kann man auch sagen, pass auf, mach normal.
Genau.
Und dann ist das Ding ohne viel Federlesens gegessen.
Genau. Ja, genau.
Aber ich finde es ja, also weißt du, wenn ich, also ich lese ja auch viele Rezensionen über andere Bücher und so, um mich zu informieren und so. Und für mich, mir ist total klar, wie man Literatur kritisiert.
Ja.
Also da gibt's, stimmt, also ist die Erzählperspektive konsistent.
Kongruent.
Ja, oder wird rausgefallen aus dem Sound und dann gibt's eben literaturgeschichtliche Bezüge und bladibla. Aber, ich weiß, dass eine Freundin von mir hat bei Allegra immer Musikkritiken geschrieben. Und ich fand das schon damals ein totales Mysterium, über Musik zu schreiben. Also weißt du, beim Film...
Ja, verstehe ich, weil das ist viel
Film,
mehr Gefühl.
Verstehe ich auch, ich verstehe es beim Theater, ich verstehe es bei der Kunst vielleicht sogar, aber bei Musik, weil Musik ist so viel Gefühl. Also wie kann man da überhaupt vernünftig Kritik üben oder kann man immer nur sagen, kann man eigentlich nur böse sein wie der Typ zu dir oder kann man nur sagen, fühle ich nicht oder kann man nur sagen, falsch gespielt oder ich...
Ja, du kannst natürlich handwerkliche Sachen kritisieren, klar, aber die sind ja dann, wenn du im Studio bist...
Werden die ausgemerzt,
so. Deswegen, also es ist ja am Ende eigentlich fast immer nur Geschmack. Und klar kannst du so Songwriting-Handwerk, natürlich, ne, gibt's eine Erzählstruktur, die toll und spannend ist und eine, die plakativ und langweilig ist, so. Finde ich schon, dass sowas ungefähr
also
sagen
was
kann.
Sowas könnte
aber
man auch, okay.
Klar, aber trotzdem gibt es viele Sachen, die dann einfach nur Geschmack sind, so.
Das ist
ja, jeder hat ja seine Lieblingslieder auch und wahnsinnige gut, das gibt's ja in der Literatur auch, aber ich kann dir nicht, ich glaube nicht, dass meine Lieblingslieder objektiv die besten Lieder der Welt sind, so.
Nee, bestimmt.
Das sind halt meine Lieblingslieder, weil ich die fühle und weil ich die mit meinem Leben irgendwie assoziiere.
Was ist denn die beste Kritik, die du jemals bekommen hast? Also Kritik als Besprechung, also als was hat dich am meisten gefreut, was mal jemand gesagt hat?
Das ist dann auch nichts Offizielles gewesen, sondern das waren Briefe, die mir Leute geschrieben haben zu einem Song, den ich über einen meiner besten Kumpel geschrieben habe, der sich umgebracht hat. So, also ein ziemlich düsteres Thema, dem ich unglaublich lange saß. Und als ich dann so Briefe bekommen habe von Leuten, die geschrieben haben, das hat mich gerade richtig weitergebracht. Und du hast halt das gesagt, was ich nicht sagen konnte. Und das hat mich jetzt weitergebracht. Und ich weiß, dass das mega kitschig ist, sowas zu erzählen, jetzt an meiner Stelle. Nee. Aber das hat mich wirklich nachhaltig total
das haut einen
gepusht. Einen. Genau. Und das hat mir so viele Tage und so viele dunkle Stunden aufgehellt. Und es hat mir so viel Sinn gegeben,
ja,
und
weil
so
es
viel
genau das
strahlt,
ist,
was man
Kunst
ja machen
kann.
Will. Genau.
Ja, und genau das ist, was Kunst kann, nämlich die, genau. die Geschichte, die du erzählst, so universell zu erzählen, dass andere Leute das da relaten können
genau.
und das für sich haben können und für ihre eigene Erzählung.
Ja, genau.
Haben
und sowas macht mich immer fertig. Also auch wenn wir den Song zum Beispiel live spielen, was wir nicht so oft machen, aber wenn wir das tun und man dann so richtig im Publikum sieht, wie so Leuten irgendwas aus dem Gesicht fällt und irgendwas so ganz tief drin passiert, dann macht mich das immer richtig stolz. Und dann denke ich so, ach, ist auch völlig egal, was jetzt noch passiert. Das habe ich jetzt geschafft.
Ja, weil
und
das
bleibt
will
auch
man
irgendwie.
Machen.
Genau. Mhm. Ja. Ja.
Ja,
hast du auch sowas, wo du sagst, so
ja,
oder Kritik? Das, ich bin
ja.
jetzt so ein bisschen anders abgebogen, aber.
Ja, also das war tatsächlich das, was ich war gerade in Glasgow ein Wochenende mit meinem letzten Kriminalroman River Clyde und da gibt es eine ganz traurige Liebesgeschichte. Also, ja, da ist ein Teil der Story ist so eine ganz traurige Liebesgeschichte zwischen so einem Typen, für den stand so ein Typ Pate wiederum, den ich in so einem Pub kennengelernt habe in Glasgow, der hat einfach so ein Gesicht wie aus so einem Scorsese-Film, so ein alter ehemaliger Barbesitzer und den habe ich mir so ein bisschen, den habe ich mir ins Gesicht geklaut und auch die Aura und die Ausstrahlung und habe da eine Figur draus gemacht und der erzählt so eine, oder dessen sehr traurige Liebesgeschichte wird erzählt und am Ende wird er aber, kriegt er da so ein bisschen so ein Uplift, wird so ein bisschen repariert und ich war gerade in Glasgow und habe diesen Typen getroffen.
Oh, wirklich?
Und der,
ach, wie schön.
Ja, das war wirklich wahnsinnig schön. Und der sagte tatsächlich, dass er wusste ja nicht, worüber ich schreibe. Er wusste, dass ich ein Buch schreibe und so. Und er wusste aber nicht, was das sein würde. Und you made an old man's life better with your book.
Oh Gott.
Weil er auch eine sehr traurige Liebesgeschichte in seinem Leben hat. Und er hat das Gefühl gehabt, dass die sich auf eine Art ähneln. Obwohl ich von der nichts wusste. Mhm. Ich wusste nichts davon. Ich wusste nur, sie hat nur seine Aura, seine Ausstrahlung, sein Gesicht, sein gelebtes Leben mir irgendwie zu eigen gemacht. Und das war auch genau so ein Ding. Es war mit das Schönste, glaube ich, was ich jemals gehört habe, zu was ich geschrieben habe, dass da so ein alter Typ vor mir steht mit über 70, sieht aus wie so ein irischer Pate und steht da so im dreiteiligen Anzug, raucht und trinkt Bier und sagt, you made an old man's life better.
Ach Gott, das
da
ist richtig toll.
Da will man
toll.
Eigentlich, ja, willst du dann, denkst du, ja, dann kann ich auch aufhören jetzt.
Mhm. Ja.
Das sind die schönen Seiten der Kritik.
Aber was willst du dann machen, wenn du aufhörst? Du kannst ja nicht aufhören und nichts machen.
Radio?
Ja.
Mach ich halt Radio, so Labersendungen im Radio.
Machst du Radio?
Mhm.
Ist auch okay.
Mhm. Vielleicht fange ich auch an, schlecht zu singen, Ole.
Ja. Du.
Und dann sagt mir aber jemand, ey, das hast du nicht geübt, oder?
Genau.
Und dann fange ich an zu heulen.
Ja. So ganz zusammengebrochen bin ich nicht im Studio, weil ich noch mein Gesicht wahren wollte, vor allem vor meinen Bandkollegen.
Ich hätte.
Naja. Ich denke aber manchmal noch an den Typen.
Tu's nicht. Denk an den anderen.
Ja.
Ich denke an alle anderen. Die netten Briefe.
Kritik,
okay.
Haben wir ganz schön, ist doch, war Kritik. Lustig, aber auch traurig,
ja.
Aber auch,
kämpferisch.
Ein schöner Mantel irgendwie um uns. Mhm. So.
Es verbindet einen dann doch sehr.
Ja, ja.
Weil wir uns so, das ist nämlich das mit allem, was wir machen, halten wir ja unseren Kopf aus dem Fenster und dann ist so, juhu, willkommen in der Ohrfeigenanstalt.
Ja.
Und dann musst du halt im Zweifel, musst du so einstecken. Und das ist vielleicht in anderen Jobs nicht ganz so dolle.
Ja, vielleicht nicht.
Mhm.
Stimmt. Ach, Simone.
Ole.
Ich muss jetzt meine Nase mal freikriegen. Ich werde jetzt irgendwie mir so einen kleinen Mini-Bohrer kaufen. Und dann werde ich da mal reingehen. Und so ein bisschen.
Ich bin ja ein großer Fan von Nasenspray.
Ja?
Ja.
Ich bin ja so ein Nasenduscher.
Ey, mach doch einfach. Unsere Kinderärztin hat immer gesagt, wenn ich sagte, hey, kann man dem Kind länger als 5 Tage Nasenspray geben? Dann sagte sie, da kriegen wir ihn auch wieder runter von.
Ja, ich habe immer Angst.
Nein.
Weil ich finde, das ist nun wirklich die schlimmste Droge, auf der du sein kannst.
Unsere Kinderärztin, gerade in Ruhestand gegangen, geile Frau, Frau Dr. Kurten, beste Kinderärztin auf der ganzen Welt.
Shoutout.
Sagte immer, keine Angst, davon kriegen wir ihn auch wieder runter.
Ja.
Weißt du was, Ole? Wir kriegen dich da wieder runter
okay.
von.
Dann gehe ich jetzt los und ich kaufe mir so ein richtig aggressives Zeug und dann jage ich mir da so
geil. Und dann ist Ruhe im
einen Schuss zu viel rein. Mhm. Und dann, das mache ich. Vielen Dank für das Gespräch, Simone.
Ich danke dir.
Wir hören uns in 2 Wochen. Ja. Und dann geht's richtig ab.
Jo, ich bin gespannt. Danke fürs Zuhören.
Bis dann.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.
Der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom Hamburg Guide. Frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.